auf unterschiedliche Arten und Weise. Angefangen hat der Dienst vor 70 Jahren mit Bibelschmuggeln zur Zeit des Eisernen Vorhangs. Und das tun wir heute auch noch, teils auch noch analog, aber immer mehr auch digital. Aber wir unterstützen die Geschwister auch auf andere Arten und Weisen, indem wir sie schulen. Wir bieten Jüngerschaftsschulungen an, wir bieten Leiterschaftsschulungen an. Es gibt in Teilen der Welt, wo sich ganz, ganz viele Menschen bekehren und sehr zeitnah mit Verfolgung konfrontiert sind. Und die verstehen ja gar nicht, was ihnen da passiert und auch warum. Wer verfolgt sie da und warum werden sie verfolgt? Dass sie den geistlichen Aspekt dahinter auch verstehen. Aber wir bieten auch Traumaseelsorge an. Viele von ihnen haben traumatische Erlebnisse. Aber es gibt Heilung in Jesus Christus. Es gibt Heilung für gebrochene Herzen, aber auch für zerbrochene Leiber. Und auch da dienen wir ihnen. Wir bieten Nothilfe in Katastrophengebieten an, Hilfe zur Selbsthilfe. Wir schenken Ermutigung und Beistand. Wir selber reisen zu ihnen in die Länder der Verfolgung, um ihnen zu signalisieren, ihr seid nicht alleine. Wir stehen euch bei. Wir beten für euch. Ich war erst vor 2 Wochen in Indonesien, in der alten Heimat von Pastor Phil. Und die Geschwister waren unglaublich ermutigt, allein durch den Gedanken, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, nur um sie zu besuchen, nicht um dort Urlaub zu machen und sie zu besuchen. Sondern wir kamen wirklich nur für sie. Und sie haben es in der Tat sehr, sehr gebraucht. Denn in diesem Jahr sind auch einige heftigere Vorfälle gewesen. Aber heute wird es nicht um Indonesien gehen. Einfach, das war mir wichtig zu sagen, wer wir sind und was wir machen. Und meine Aufgabe ist es, im Raum Baden-Württemberg die Situation unserer Geschwister in die Öffentlichkeit zu bringen, aber zuallererst in das Haus Gottes. Denn das ist unsere Familie. Ja? Wir freuen uns natürlich, wenn sich auch Politik engagiert und andere Menschen, die für Menschenrechte eintreten. Aber wir zuerst. Wir sind ihre Geschwister und sie sind unsere Brüder und Schwestern. Und wenn man eben nichts hört, kann man ja auch nichts wissen. Wenn man nichts weiß, kann man nichts tun. Und was wir tun können, dazu werde ich später auch noch kommen. Um uns ein wenig auf das Thema einzustimmen, möchte ich mit einem kleinen Trailer starten. Brauchen wir nur noch den Ton. Aber ihr könnt ja schon mitlesen.
Ihr nehmt das Abendmahl gemeinsam, andächtig doch voller Freude. Und mit einem Mal stürmt die Polizei euer Gebäude. Befehle werden gebrüllt, ein Baby fängt an zu schreien. Euer Pastor wird verhaftet, seine Frau beginnt zu weinen. Ein junger Mann will sich wehren, doch bekommt den Schlagstock auf die Hände. Und in das Chaos tritt ein Polizist ans Mikro und verkündet: Eure Gottesdienste haben ab sofort ein Ende. Und stell dir mal vor, nur für einen Augenblick stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen, doch du gehst nicht zur Kirche, denn dort haben deine Kinder Angst seit dem Anschlag im Nachbarort. Und es wäre eine Lüge, ihnen zu sagen, dass euch das nicht ebenfalls droht. Wer weiß, ob nicht heute ihr an der Reihe seid. Die Dschihadisten haben euch gewarnt, vielleicht ist es jetzt soweit. Und du willst Jesus mit der Gemeinde anbeten, willst deine Freunde wiedersehen, aber vielleicht ist es ein bisschen zu riskant, heute zum Gottesdienst zu gehen. Und stell dir noch eines vor, nur für einen Augenblick stell dir mal vor, es ist Montag, ihr trefft euch an einem geheimen Ort. Der Sonntag wird zu auffällig, darum seid ihr heute bei deinem Schwager versammelt um den Esstisch. Scheinbar nur Familie und Freunde, die essen und Tee trinken. Oder doch eine Untergrundgemeinde, die ein verbotener Glaube verbindet? Wenn euch jemand dabei findet, so viel ist sicher. Seid ihr abhängig von der Gnade eines Richters? Was, wenn all das Realität wäre? In diesem Augenblick, an vielen Orten dieser Erde. Denn das ist es. Das und noch viel mehr, das ist das, was Menschen erleben, wenn sie bekennen, Jesus ist Herr. Und bitte hab keine Angst oder ein schlechtes Gewissen. Wir dürfen dankbar sein für die Freiheit, die wir besitzen. Aber lass uns sie auch gebrauchen. An der Seite unserer Geschwister in Verfolgung laufen. Für die, die keine Stimme haben, unsere Stimme erheben. Für die beten, die keine Kraft mehr haben zu beten. Denn das ist das, wonach sie uns als erstes fragen. Würdet ihr unsere Last im Gebet mit uns tragen? Und darum ist es das, womit wir als erstes starten. Warum wir heute handeln, statt noch einen Tag zu warten. Damit sie die Kraft bekommen, an Jesus festzuhalten. Den Mut haben, seinen Namen zu bejahen und auch wenn jedermann sie hasst, seine Liebe in die Welt zu tragen. Dann gehen Gefängnistüren auf. Innere Wunden beginnen zu heilen. Wer schon aufgeben wollte, wird gestärkt, um dran zu bleiben. Und aus Verfolgern werden Nachfolger. Auf ihr Zeugnis hin und durch sein Wort. Wir beten. Und Jesus antwortet: Stell dir das mal vor.
Stell dir das mal vor. Zum Teil, glaube ich, wollen wir es uns gar nicht so richtig vorstellen, weil der Gedanke daran uns Angst macht. Wie wäre das denn, wenn jetzt hier durch diese Türe plötzlich die Polizei reinkommt und uns alle hinaustreibt oder eben auch verhaftet und du nicht weißt, ob du deine Frau und deine Kinder wiedersehen wirst oder deine Eltern oder andere Familienangehörigen. Und doch ist das das, was tagtäglich passiert. Und wir können uns vor dem verschließen und sagen, ich möchte mich gerne mit anderen Dingen beschäftigen und ich bin ja hier in Deutschland und ich weiß, was da passiert, aber mein Herz kann das nicht tragen. Dann kann ich dir sagen, hast du die falsche Perspektive eingenommen, wenn du so drüber nachdenkst. Im Kolosserbrief 3,1 heißt es, trachtet nach den Dingen, die oben sind, nicht nach den Dingen, die hier unten sind. Und wenn wir auf das Thema Verfolgung von hier unten schauen, dann lasst uns alle den Kopf in den Sand stecken und nur noch beten, Jesus, komm bald wieder. Und wir wollen, dass Jesus wiederkommt. Aber wisst ihr was? Wir haben noch einen Auftrag hier unten. Und wenn es nur darum geht, ganz schnell nach oben zu gehen, dann haben wir nicht verstanden, was Jesus uns aufgetragen hat als seine Gemeinde. Denn wir sind Salz und Licht auf dieser Erde. Wir sollen Veränderung bringen. Wir sollen etwas hier bewirken. Und deshalb müssen wir die Perspektive von oben einnehmen und sagen, Herr, hilf mir, auf dieses Thema durch deine Augen zu schauen. Hilf mir, nicht einen irdischen, menschlichen Blick darauf zu haben. Wisst ihr, menschliche, irdische Gesinnung hat keine Perspektive für das Unmögliche. Die menschliche, irdische Perspektive zieht uns nach unten. Und ja, wir sind teils Fleisch, wir sind in diesem Körper, aber Paulus sagt, lasst euch nicht von eurem Fleisch bestimmen, sondern von eurem Geist, der wiedergeboren ist. Und der lebt in uns. Und wir müssen dem Herrn erlauben, uns durch seinen Geist zu offenbaren, wie er das alles sieht. Wisst ihr, im Johannesevangelium sagt Jesus den Jüngern, was so alles passieren wird. Und man wird euch in die Synagoge schleppen und man wird dies und das mit euch machen. Und dann sagt er nach seiner ganzen Rede, dies alles habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. Danke, Jesus. Toll. Weiß nicht, ob ich dann jetzt Frieden habe. Aber er endet dann nicht. Er sagt, in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Aber habt Mut. Ich habe die Welt überwunden. Also geht der Blick wieder hoch zu ihm. Nicht auf die Bedrängnisse und nicht auf die Umstände. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Am Ende wird alles gut. Wir haben das Ende dieses Buches schon gelesen. Und am Ende ist alles gut. In dieser Welt wird es immer Zerbruch geben, es wird Kriege geben, es wird Hass geben. Aber eines Tages wird das Licht völlig über die Dunkelheit triumphieren. Und wir dürfen Teil dessen sein. Wir dürfen uns von Gott gebrauchen lassen. Und wir müssen verstehen, wer der ist, der in uns lebt. Denn es ist eine Kraft, die in uns ist, die wir freisetzen können auf unterschiedliche Arten und Weisen. Natürlich in erster Linie da, wo uns Gott hingesetzt hat. Aber wir sind nicht getrennt vom Rest des Leibes. Wir dürfen Einfluss nehmen in all die Länder der Verfolgung. Im Philipper 3,10 sagt Paulus, mein größter Wunsch ist es, ihn zu kennen und die Kraft seiner Auferstehung am eigenen Leib zu erfahren. Wir müssen beides kennen. Wir müssen ihn, Jesus Christus, ganz persönlich und tief kennenlernen. Warum? Nur wenn wir sein Herz erkennen und wie er ist und seinen Charakter und wenn wir ihn betrachten wie in einen Spiegel, werden wir in sein eigenes Bild verwandelt. Und dann sind wir bereit, seine Kraft zu kennen. Denn die Kraft braucht einen Container, ein Gefäß, das es tragen kann. Ich kann es aber nur tragen, wenn ich ihn kenne, wenn ich seine Absichten verstehe, wenn ich weiß, was er will. Dann wird die Kraft zum Tragen kommen, dann wird sie richtig eingesetzt. Und das möchte Gott für jeden Einzelnen, nicht für ausgewählte Leute. Wir sind alle dazu berufen. Und du darfst heute dir von Jesus zeigen lassen, wie er möchte, dass du heute deine verfolgten Geschwister unterstützt. Wie du die Kraft, die in dir drin ist, in ihrem Leben freisetzen kannst. Denn das ist das, was sie brauchen. Ich möchte mit euch heute in ein Land etwas abtauchen, damit ihr auch ein konkreteres Bild davon bekommt, wie sieht Verfolgung aus, wie drückt sie sich aus. Das ist natürlich in jedem Land unterschiedlich, aber ich habe mich heute für ein Land entschieden, wo es in den letzten 3 Jahren wirklich sich sehr, sehr zugespitzt hat, die Verfolgung. Und wir hatten am 2. Novemberwochenende den weltweiten Tag für verfolgte Christen, Gebetstag für verfolgte Christen. Und wir nehmen immer 2 Länder, die im Fokus stehen. Dieses Jahr waren es unter anderem Myanmar und das zweite Land Nicaragua. Und ich möchte heute über unsere Geschwister in Nicaragua sprechen. Bevor die Verfolgung so heftig war, gab es eine unglaublich große Erweckung in diesem Land. Ich weiß, manche Christen glauben, dass da, wo Verfolgung ist, dann Erweckung ausbricht. Können wir so nicht bestätigen von dem, was wir beobachten. Aber was wir sicherlich sagen können, ist da, wo Erweckung ausbricht, die Verfolgung nicht lange auf sich warten lässt. Und jetzt frage ich alle, wer möchte Erweckung in Deutschland? Nachdem ihr das wisst. Halleluja. Es bringt Verfolgung mit sich. Denn Gott antwortet nicht auf das, was der Teufel tut, sondern der Teufel reagiert auf Gottes Wirken und möchte Gottes Wirken aufhalten. Und dieses Land hat eine unglaublich große Erweckung erlebt. Sprichwörtlich Scharen von Menschen, die sich bekehrt haben, Heilungen, Zeichen und Wunder, die passiert sind in diesem Land. 2007 hat Präsident Ortega die Herrschaft über dieses Land übernommen und seine Herrschaft wurde immer diktatorischer. Und 2018/19 kam es zu Riesenprotesten im Land. Insbesondere die junge Generation ist aufgestanden und hat sich gegen Menschenrechtsverletzung und Korruption von seitens der Regierung ausgesprochen. Und an diesen Protesten haben sich unter anderem auch die katholische Kirche beteiligt, um die jungen Leute zu unterstützen. Sie war davor immer im Gespräch mit der Regierung, aber die Regierung ist auf nichts eingegangen, was die katholische Kirche auch gefordert hat, nämlich Menschenrechte einzuhalten und die Menschen nicht auszubeuten. Und seit diesen Protesten hat die Lage sich unglaublich zugespitzt. Ich zeige euch jetzt ein Video, in dem unsere Geschwister selber ein wenig von der Situation berichten.
Jemand sagte, ihr wisst nicht, mit wem ihr euch angelegt habt. Aber niemand schenkte dem große Beachtung. Wir sagten, wir tun das Werk des Herrn. Wir tun nichts Schlechtes, wir tun Gottes Werk.
Aber die Angst wurde offensichtlich. Die Angst war in der Kirche, die Angst bei einigen Leitern. Die Angst bei einigen Pastoren, die Angst war im Leib Christi offensichtlich. Als alles begann, fing die ganze Kirche an zu zittern. Und wir verloren die Freiheit, die wir einst hatten, von der Bibel zu erzählen. das Falsche als falsch und das Richtige als Richtige zu bezeichnen.
Lo que realmente recibías de la Biblia, lo que es incorrecto y lo que es correcto es correcto.
Seit Präsident Ortega in Nicaragua an der Macht ist, entwickelt sich das Land immer mehr zu einer Diktatur. Kirchen und Christen werden als destabilisierende Kräfte betrachtet. Insbesondere seit 2018, als Hunderte von Kirchen während der massiven Proteste gegen das Regime ihre Stimme gegen Machtmissbrauch erhoben. Seitdem sind Christen wie Pastor Roberto eine Zielscheibe von Verfolgung, etwa von Einschüchterung, Schikanen, Überwachung, Gewalt. Es kommt zu Schließungen und Enteignungen von Kirchen. Das Ziel dabei ist, die Kirche zu ersticken und sie zum Schweigen zu bringen.
Mein Name ist Roberto. Ich bin seit mehr als 20 Jahren Pastor in Nicaragua und arbeite aktiv im Dienst für den Herrn. Derzeit bin ich im Exil, wegen dem, was wir getan haben, wegen dem Dienst, den wir geleistet haben. Die Christen wurden immer mehr. In den Menschen wurde ein Hunger nach dem Wort Gottes geweckt, nach dem Evangelium, nach dem, was Gott tut, wie er Leben rettet und Heilung bringt. Viele Menschen fanden Befreiung in ihrem Leben, was für einen Aufruhr sorgte.
Und wir freuten uns über die Gegenwart des Heiligen Geistes, sangen Loblieder, feierten, lachten und weinten vor Freude über diese Heilungen und Wunder, die Gott in unserer Nation, in unserem Land vollbrachte. Zu sehen, wie Gott wirkte, war wunderbar. Es war herrlich, Zeuge der Erweckung zu sein, die in diesem Moment stattfand. Aber dann fing die Verfolgung an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher sie kam. Diese Angst, die die Regierung unseres Landes bekam und uns einzuschränken begann.
En cuanto al liderazgo del país,
nos apresaron.
Einige Männer und ich wurden eingesperrt. Wir hatten kein Recht auf irgendetwas, nur darauf zu schweigen. Wir wurden eingesperrt. Sie sagten uns, wir seien Kriminelle, Verbrecher. Sie beschuldigten uns Verbrechen, die wir nicht begangen hatten. Und schließlich wurden wir zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.
Und das passierte als Folge unserer Aktivitäten, mit denen wir das Evangelium verbreiteten und Menschen für Jesus gewannen. Es lag an dem Unbehagen, das durch die vielen Menschen verursacht wurde, die Christen wurden. Wahrscheinlich gingen die Behörden davon aus, dass wir Böses vorhatten. Aber es gab wirklich keinen Grund, das zu glauben, denn alles, was wir taten, war öffentlich. Als mein Mann dann aus dem Gefängnis entlassen wurde, ging er ins Exil.
Nur wenige Zeit später folgte seine Familie Roberto ins Ausland, da auch sie in Gefahr gerieten. So wie Pastora und Roberto ergeht es vielen Christen in Nicaragua. Sie müssen ins Exil oder ins Gefängnis. Danken wir Jesus für mutige Christen und Kirchenleiter, die trotz des Drucks weiter mutig Jesus nachfolgen. Beten wir um Gottes Leitung für die Christen, damit sie trotz zunehmender Verfolgung weiter mutig ihre Stimme erheben, zum Segen für ihr Land und zur Ausbreitung des Evangeliums. Und dass der Heilige Geist an den Herzen der Regierenden wirkt, damit sie sich nicht an ihre Macht klammern und Kritiker verfolgen, sondern sich für das Evangelium öffnen.
Ja, hier sehen wir Präsident Ortega und seine Ehefrau, die er sogar zur Vizepräsidentin ernannt hat. Und jeder, der sich kritisch dem Regime gegenüber äußert, der steht unter strenger Beobachtung oder wird eben auch verfolgt. Von daher gibt es keine Pressefreiheit. Die Gemeinden, die noch geöffnet haben, es sind ja viele Gemeinden geschlossen, die werden bespitzelt. Es sind immer wieder Menschen von der Regierung drin, die zuhören, was gesagt wird, wie es gesagt wird. Selbst ein Gebet für den Präsidenten könnte einem falsch ausgelegt werden. Und deshalb ist man in ständiger Anspannung, weil man nicht weiß, wer sitzt da und was wollen die. Erst dieses Jahr war ein Team von uns in Nicaragua. Und mein Kollege erzählte mir, wie sie dann einem katholischen Gottesdienst beiwohnten. Und der Priester lud die Menschen am Ende ein, nach vorne zu kommen, damit er sie segnet. Und sie durften ihm sagen, für was sie Gebet haben wollten. Und mein Kollege ging nach vorne und sagte ihm, dass wir Geschwister aus Deutschland sind und wir für sie da sind, wofür wir beten können, hat er ihm im Flüsterton gesagt. Und er erzählte, wie dieser Priester nach links und nach rechts schaute und ihm die Schweißperlen quasi schon auf der Stirn lagen. Also muss man sich vorstellen, so ein Druck herrscht, so eine Angst. Jetzt sagt ihm da jemand, was braucht ihr? Und er sagte, er legte seine Hand auf seinen Kopf und sagte Folgendes. O Herr, du siehst, wie schwer es dieser Bruder hat und wie viel Druck auf ihm lastet und wie er nachts nicht schlafen kann. Und betet im Grunde das aus, was ihn selbst betrifft. Und diese Anliegen hat natürlich unser Kollege mitgebracht, damit wir dafür beten können. Also es ist wirklich höchst angespannt in diesem Land, auch wenn man weiterhin in die Gemeinde gehen kann. Es gibt einzelne Geschwister, die auf der Flucht sind, wie Martha. Wir zeigen natürlich keine Gesichter. Wir haben sie auch Martha genannt, sie heißt nicht wirklich Martha, aber sie ist tatsächlich auf der Flucht vor der Regierung. Denn als sie von den Protesten auf dem Weg nach Hause war, meldete ihr schon jemand, die Polizei ist auf dem Weg zu dir nach Hause. Geh dort nicht hin. Und sie flüchtete und konnte seitdem auch nicht mehr nach Hause gehen, denn sonst würde man sie ins Gefängnis stecken. Und auch sie hatte ihre Stimme erhoben gegen Korruption, gegen Menschenrechtsverletzung. Und sie flüchtet im Grunde von Stadt zu Stadt und ist ständig im Untergrund. Hier und dort kann sie mal eine Untergrundgemeinde besuchen, um selbst gestärkt zu werden. Und Martha bittet um Gebet. Unsere Kollegen sind ihr dort begegnet, an einem super geheimen Ort. Ich weiß gar nicht mal, wie die das zustande gebracht haben. Und man muss einfach auch sagen, es ist immer ein Risiko, wenn sie sich mit uns treffen. Aber die Sehnsucht war so groß und für sie war es so wichtig, diese Ermutigung auch zu bekommen. Aber Martha sagt, hey, bitte betet für mich. Ich bereue meine Entscheidung nicht und trotzdem kämpfe ich manchmal mit Verzweiflung und sogar mit Depression. Weil die Lage so hoffnungslos aussieht. Aber wir haben ihr versprochen, dass wir ihr Anliegen mit nach Deutschland nehmen und dass wir vielen, vielen Menschen davon erzählen werden, dass wir für sie beten und auch, dass Gott ihr zeigt, was dran ist. Ist es dran, auch tatsächlich aus dem Land zu gehen oder ist es dran, da zu bleiben und andere Geschwister zu stärken? Aber auf jeden Fall, dass er sie ermutigt und auch ihre inneren Wunden heilt. Unser Team ist auch Pastor Carlos begegnet. Pastor Carlos wurde die Lizenz entzogen. Was bedeutet, du darfst dann als Pastor kein Gehalt mehr von deiner Gemeinde beziehen. Du kannst deine Veranstaltungen, deine Gottesdienste halten, aber du darfst auch nichts mehr in der Öffentlichkeit tun. Evangelisation auf der Straße ist verboten oder auch sonst irgendwo. Nur innerhalb des Gebäudes, das ist erlaubt. Er musste sich natürlich dann einen Job suchen, also er ist vollzeitlich Pastor und musste sich dann einen Job besorgen, um seine Familie zu ernähren. Und dann kommt noch der Druck, wie gesagt, dass immer wieder Spitzel im Gottesdienst sitzen, dass er aufpassen muss, was er sagt, wie er es sagt. Und unser Team fragte ihn, sag mal, wie kommen denn Leute dann zum Glauben? Wie kommen die denn zu euch in die Gemeinde, wenn ihr nie raus dürft? Dann sagt er, naja, das ist wirklich sehr erstaunlich. Jesus hat uns ja tatsächlich gesagt, geht raus. Aber bei uns ist es so, die Fische hüpfen uns einfach ins Boot. Die Leute kommen selber in die Gottesdienste und suchen. Sie suchen nach der Wahrheit und viele bekehren sich. Einmal hatte er tatsächlich auch zwei Spitzel in seinem Gottesdienst. Und nach der Predigt kamen sie zu ihm nach vorne und er hatte den Eindruck, sie zu fragen, möchtet ihr euer Leben Jesus geben? Und beide fingen an zu weinen. Sie wurden überführt durch die Kraft des Heiligen Geistes und sagten, ja, wir wollen Buße tun, wir wollen umkehren, wir wollen Jesus in unser Leben hineinlassen. Und nichtsdestotrotz, diese Dinge passieren, aber der Druck ist real. Und auch die Angst um seine Familie. Auch er wird bedroht, bekommt immer wieder Briefe. Und es ist immer auch ein Risiko dabei, dass irgendwas falsch interpretiert wird, die Behörden reinkommen und ihn einfach mitnehmen. Und er sagt, dieser Druck macht ihm wirklich zu schaffen. Er lässt ihn manchmal nachts nicht schlafen. Und er hat manchmal solche Angst, dass er es sogar in seinen Knochen spürt. Und bittet um Gebet. Er ist bereit, da zu bleiben. Es ist wirklich ein Risiko. Es ist wirklich nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen. Man könnte auch einfach sagen, komm, ich lasse es. Komm, ich lasse es. Warum gebe ich mir das alles? Aber er glaubt an die Berufung, die Gott auf sein Leben gelegt hat. Und er glaubt, dass sie als Gemeinde einen Auftrag haben, um Menschen zu erreichen. Und das, worum er uns bittet, ist das Gebet. So, was hat das alles jetzt mit dir und mit mir zu tun? Die Bibel gibt uns eine Antwort. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Verse 32 bis 33, der ist übrigens nicht nur für Open Doors Mitarbeiter geschrieben, sondern der ist an den gesamten Leib Christi geschrieben. Und da heißt es, erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Dieser Brief könnte aus Nicaragua sein. Und dann heißt es, die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Das ist ein Teil des Leibes, dem genau das jetzt in diesem Moment widerfährt. Und was ist mit dem anderen Teil? Und die anderen wünschten ihnen viel Glück und dankten dem Herrn von morgens bis abends, dass es ihnen so gut ging. Steht so nicht drin. Aber ich würde behaupten, wir verhalten uns manchmal so. Wir dürfen dankbar sein für die Freiheit, die wir besitzen. Versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir nur einfach beim Dankbarsein bleiben, passiert nichts. Wir sollen unsere Freiheit, die wir als Geschenk bekommen haben, keiner von uns hat sich verdient, hier in Deutschland geboren zu sein. Diese Freiheit sollen wir nicht nur genießen, sondern wir sollen sie gebrauchen für die, die sie nicht haben. Und deshalb, was macht der andere Teil? Die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Unsere Aufgabe ist es, denen treu, was bedeutet treu? Treu heißt dranbleiben. Ich verlasse dich nicht, ich vergesse dich nicht, ich bleibe bei dir. Treu zur Seite stehen. Ja, wie sieht das denn jetzt ganz praktisch aus? Ich kann ja jetzt dort nicht hinfliegen, Maria. Ich habe einen Job, ich habe Familie, ich habe hier eine Gemeinde. Ja, stimmt. Gebe ich dir voll recht. Aber es gibt einen anderen Weg, wie du ihnen beistehen kannst, wo du in keins dieser Länder reisen musst. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist das Gebet. Bruder Andrew, unser Gründer, hat mal gesagt, deine Gebete werden an Orte hingehen, wo du nie hinkommst. Es gibt keine verschlossenen Türen, keine Mauern, keine Grenzen, wenn wir beten. Dein Gebet wird überall hinkommen. In die Arbeitslager Nordkoreas, in die Gefängnisse des Irans, in die Schiffscontainer Eritreas und auch zu unseren Geschwistern in Nicaragua. Und wisst ihr was? Unser Gebet macht einen Unterschied bei ihnen. Woher weiß ich das? Sie bezeugen es. Sie sagen es uns immer wieder. Wenn ihr betet, passiert etwas bei uns. Glauben wir, dass Gott unser Gebet gebraucht? Glauben wir, dass Gebet eine Kraft ist? Und glauben wir, dass wir alle zum Gebet berufen sind? Manchmal tun wir so wie, Gebet ist ein Dienst, den bestimmte Leute übertragen bekommen haben. Es gibt ja unterschiedliche Teams. Das Lobpreisteam, es gibt Leute, die predigen und Kinderdienst. Und dann gibt es noch das Gebetsteam. Zeig mir mal bitte eine Bibelstelle. Zeig sie mir, wo es heißt, es gibt bestimmte Leute, die eine besondere Gabe des Gebets haben. Es gibt keine Bibelstelle dafür. Und wenn du siehst, dass manche Leute mehr beten, dann ist es, weil sie etwas daraus gemacht haben. Weil sie gelernt haben zu beten. Weil sie gesagt haben, ich möchte mich diesem Dienst hingeben. Und wir sind alle berufen in den Gebetsdienst. Natürlich haben wir alle unterschiedlich viel Zeit. Es geht ja nicht darum, das miteinander zu messen. Aber das Erste ist zu verstehen, Gott hat auch mich berufen, zu beten und für andere im Gebet einzutreten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vor vielen Jahren habe ich Gebet wirklich als sehr langweilig empfunden. So, ja, okay, beten muss man ja auch. Mhm. Ja, ich mache das so schnell, ein bisschen vorher oder in meiner stillen Zeit, aber dann, ja. Und ich habe es so empfunden, weil ich die Dimension des Gebets nicht verstanden, auch nicht kennengelernt habe. Aber Gebet wird so ein Abenteuer, wenn du es zusammen mit dem Heiligen Geist machst. Du fängst an, Dinge auszubeten, von denen dein Verstand es nicht einmal wissen kann. Und Gott wirkt aufgrund deines Gebetes. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, es scheint so, als ob Gott auf dieser Welt nichts tun kann. Es sei denn, ein Mensch bittet ihn darum. Hä, warum? Aber Gott ist doch souverän. Gott kann doch machen, was er will. Er ist allmächtig. Das stimmt. Aber, wisst ihr was? Gott hat entschieden, es ist sein Entschluss, es nicht unabhängig von seiner Gemeinde zu tun. Gott setzt sein Wirken, seine Kraft und seine Pläne durch seine Braut, die Gemeinde hier auf dieser Erde, frei. Jesus kam auf die Erde, um den Vater den Menschen zu offenbaren. Die Gemeinde ist berufen, dieser Welt Christus zu offenbaren. Und deshalb tut er es durch uns. Immer wenn wir beten, kann Gott seine Kraft hier freisetzen. Weil wisst ihr was? Wenn Gott sagt, ich mache alles alleine, ja wozu braucht er uns dann? Ja, dann lasst uns alle zurücklehnen und wirklich nur darauf warten, dass er wiederkommt. Da ziehen wir uns komplett aus unserer Verantwortung raus. Ja, der wird es oben schon richten. Der kann's. Und ich mache halt das, was mir Spaß macht. Wir haben eine Verantwortung. Gebet ist eine große Gabe, aber Gebet ist auch eine Aufgabe. Und wir dürfen das Gebet gebrauchen, damit Gott seinen Willen hier auf dieser Erde zustande bringt. Du musst kein Missionar sein, damit Gott dich weltweit gebraucht. Dein Gebet wird viele, viele großartige Dinge bewirken. Und wir wollen das jetzt ganz praktisch werden lassen. Ich habe euch ein paar Gebetsanliegen für Nicaragua mitgebracht. Ich werde sie jetzt nicht vorlesen, das könnt ihr gleich für euch machen. Und wir würden jetzt gleich in kleinen Gruppen zusammengehen, um für unsere Geschwister in Nicaragua zu beten. Und ich möchte euch ermutigen, wenn es noch was anderes gibt, was ihr im Laufe dieses Vortrags gehört habt, vielleicht hat euch die Geschichte von Martha angesprochen oder Pastor Carlos, fühlt euch frei, auch dafür zu beten, so wie der Heilige Geist euch leitet. Nur lasst uns im Rahmen von Nicaragua bleiben. Manchmal arten diese Gebetszeiten aus, dann fangen die Leute an, für ihre eigene Gemeinde zu beten und für Deutschland und für die Ukraine. Brauchen wir auch, aber jetzt wollen wir mal ganz gezielt bei unseren Geschwistern bleiben und Gottes Willen reinsprechen, Gottes Herrschaft reinsprechen, unsere Autorität gebrauchen, um die Dinge freizusetzen, die Gott dort tun will. Er braucht dich und er braucht mich dafür. Und der Till wird das Gebet dann abschließen und genau, dann komme ich nochmal vor und sage noch ein paar Sachen. Aber jetzt dürft ihr euch zusammenstellen und Gott für große Dinge glauben und beten. Los geht's.
Und wir segnen die Christen in Nicaragua und legen, wie wir vorhin gesungen haben, den Namen Jesus auf sie, der sie jetzt tröstet, Herr, der sie jetzt aufbaut, der ihnen jetzt begegnet. Heiliger Geist, wirke in besonderer Weise durch die Christen in der Verfolgung, Herr, dass sie noch sensibler werden auf dein Hören, Herr, dass sie sich versammeln können, wo du sie zusammensammelst, im Wald oder wo auch immer, Herr. Führe weiterhin Menschen hinzu zu diesen Versammlungen, Herr, zu diesen Gottesdiensten, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du dein Werk wirklich, Herr, wirklich, ja, weiterführen wirst und dass der Teufel es nicht zerstören kann, was du an Erweckung gewirkt hast. Herr, du lässt es, in Jerusalem ging auch die Erweckung, die musste raus, Herr, und dann wurden die ersten Christen verfolgt, Jesus, und so ging es, die Botschaft in alle Lande, Herr, damals im östlichen Mittelmeerraum. So danken wir dir, dass auch deine Botschaft weitergeht, Herr, dahin, wo du sie haben möchtest, Herr. Auch wenn unsere Freunde es nicht verstehen können jetzt, wohin du sie sendest, aber dass sie Boten sind, Herr, richte sie immer wieder auf. Wir bitten dich auch, dass du diese Verletzungen, auch die gewalttätigen, verursachten Verletzungen und diese, ja, auch Verrat vielleicht, Herr, wenn sie von eigenen Leuten verraten wurde, Jesus, dass du hier wirkst und mächtig wirkst. Und wir bitten dich auch für die katholische Kirche, Herr Jesus, die hier ihren Dienst noch machen kann, Herr, dass du auch hier Menschen zum Glauben führen lässt, Herr. Wir segnen sie, diesen Pastor, den die Maria erwähnt hat, Herr, gib ihm Kraft, begegne, du bist dem Paulus begegnet, Jesus, hast ihm Mut gemacht, so segnen wir auch ihn, dass er dein Wort verkündet, Herr. Wir segnen sie auch, Herr, danke, dass sie stehen, dass sie weiterhin sich versammeln dürfen. Und gib ihnen da viel Weisheit und Mut, Herr. Halleluja, wir rufen deinen Sieg aus, Jesus, den Sieg von Golgatha über ganz Nicaragua. Amen.
Vielen Dank für alle eure Gebete. Ist mir ganz wichtig zu sagen. Und den Dank spreche ich auch im Namen all unserer Geschwister aus. Wenn ich für unsere Geschwister bete, dann denke ich auch immer wieder an das, was Jesus gesagt hat. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich mit seiner verfolgten Gemeinde. Und ich bin so dankbar, dass wir sie unterstützen können im Gebet. Und es war mir wichtig, euch dazu einzuladen, im Gebet für unsere Geschwister dran zu bleiben. Wisst ihr, heute haben wir gebetet und heute sind sie gestärkt worden, aber die Verfolgung hört ja nicht heute auf. Und wie wir es gelesen haben im Hebräerbrief, wir sollen ihnen treu zur Seite stehen. Treu bedeutet, ich bleib dran, ich verlasse dich nicht. Und wir haben uns überlegt, wie können wir die Menschen mitnehmen, damit sie eben das Anliegen unserer Geschwister nicht vergessen, aber auch im Gebet dranbleiben und von der Fülle der Anliegen nicht erschlagen sind. Dafür haben wir dieses Gebetsmagazin entwickelt. Das habt ihr auf euren Stühlen gefunden. Was ist das? Darin findet ihr Nachrichten von dem, was in den unterschiedlichsten Ländern passiert. Jedes Mal ist ein anderes Land oder eine andere Region, manchmal auch eine andere Zielgruppe im Fokus. Hier in dieser Ausgabe, die ich gerade hier hochhalte, da sind Kinder im Fokus. Und da drin enthalten sind aber auch Geschichten von Gottes Wirken. Denn wir wollen, dass die Menschen ermutigt werden, wenn sie lesen, was Gott durch unsere Gebete bewirkt. Und das wird unseren Glauben stärken, um im Gebet dran zu bleiben. Aber das Herzstück des Gebetsmagazins ist unser monatlicher Gebetskalender, den ihr da drin findet. Den kann man sich dann so rausreißen. Und da findet ihr für jeden Tag ein Gebetsanliegen für eine Person oder eine Familie, für die du dann ganz konkret beten kannst. Und so kannst du dranbleiben. Ich möchte auch ermutigen, selbst wenn du denkst, ah, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, ob ich da konsequent dranbleibe. Wisst ihr was? Selbst wenn man 5 Tage dann nicht gebetet hat, dann mach wieder weiter. Nimm's wieder auf. Lass dir nicht vom Feind einreden, ah ja, siehste, Versager, du packst das ja eh nicht. Ja, das sind Lügen des Feindes. Warum? Weil er das Gebet fürchtet. Und wenn du sagst, das hat wirklich mein Herz berührt und ich möchte es wirklich aus eigenem Entschluss mich beim Gebet, im Gebet für meine Geschwister einsetzen, dann darfst du mir hinten diese Ja-Karte ausfüllen. Vorname, Name, Adresse reicht, Telefonnummer muss nicht zwingend sein und dann darfst du mir diese Ja-Karte draußen am Büchertisch in diesen Glaskasten reinwerfen. Und dann wirst du dieses Monatsmagazin kostenlos einmal pro Monat bekommen, immer wieder die aktuellste Ausgabe und wirst auch mit keiner anderen Post zugemüllt. Uns geht es darum, dass die Menschen beten und im Gebet dranbleiben. Als wir gerade im Gebet hier drin saßen, hatte ich einen Gedanken noch, den ich mit euch teilen möchte. Vielleicht hat sich der ein oder andere hier, was das Thema Gebet betrifft, überführt gefühlt und du denkst, ich würde gern beten, aber ich erwische mich immer wieder, ich halte nicht durch, ich finde es langweilig und ich fühle mich auch schlecht deswegen. Ich habe da ein schlechtes Gewissen deswegen, weil ich eigentlich weiß, ich sollte, aber ich mache es nicht. Und ich möchte eine Sache sagen, es gibt keine Verdammnis in Jesus Christus. Wenn wir das merken, dann nicht, weil uns Jesus Christus verdammen möchte. Wir wissen, wer der Verkläger der Brüder ist. Es ist der Feind. Jesus ist nicht gekommen, um zu verdammen, sondern zu erretten. Und wenn wir das aber erleben und spüren, dann soll uns einfach das aufmerksam machen, wo wir gerade stehen. Und wir dürfen uns auch da an Jesus und an den Heiligen Geist wenden und sagen, Herr, ich würde gerne, hilf mir, hilf mir. Und ich kann ermutigen, wenn Leute mich fragen, wie lerne ich denn beten? Ich bin von Haus aus Grundschullehrerin. Die Eltern kamen zu mir und haben mich immer gefragt, wie lernt denn mein Kind schreiben, indem es schreibt? Schreiben lernt man, indem man schreibt. Und immer wieder neu und immer wieder neu und immer wieder neu. Es ist dranbleiben. Beten lernt man, indem man betet. Indem du dranbleibst. Und nicht mit dem Anspruch, ab morgen bete ich 2 Stunden für verfolgte Christen. Daran wirst du scheitern, das verspreche ich dir. Keiner setzt sich aufs Fahrrad, um Fahrradfahren zu lernen, mit dem Anspruch, dass am nächsten Tag die Tour de France fährt. Es ist ein Fallen und Aufstehen. Ein Fallen und Aufstehen. Und wisst ihr, was der Schlüssel ist? Dranbleiben. Nicht aufgeben. Und wieder. Und wieder. Und wenn der Feind dir einreden will, ja siehst du, du kriegst es nicht hin. Ich bleib dran. Dann fange ich wieder von vorne an. Dann fange ich wieder an. Und ich kann dich nur ermutigen, ich habe beten gelernt, auch natürlich, indem ich selber gebetet habe, aber ich bin mit Menschen zusammengekommen, die wussten, wie man betet. Die wussten, wie man die Dinge im Himmel freisetzt. Und während ich mit ihnen gebetet habe, ich habe gehört, wie sie gebetet haben, ich bin unter die Salbung auch gekommen, unter diesen Geist des Gebets, den sie schon entwickelt haben, durfte ich von ihnen lernen. Deshalb, wenn ihr Gebetsstunden habt, komm, lerne beten und du wirst sehen. Na, wie Fahrradfahren, am Anfang macht es keinen Spaß, fällt es immer wieder hin. Aber wenn du einmal drauf sitzt und dann in die Pedale trittst, dann macht es unglaubliche Freude, Fahrrad zu fahren. Das wollte ich euch noch gerne mitgeben. Und ich danke euch ganz herzlich für eure offenen Herzen, alle Gebete. Und jetzt gebe ich, wo ist der Till? Da, an dich wieder ab. Danke.